Ungeschminkt, der Podcast für ästhetische Chirurgie der DGEPC.
Herzlich willkommen zur 7. Folge des Podcasts Ungeschminkt der DGEPC, der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie. Heute soll das Thema sein Social Media zwischen Aufklärung, Algorithmen und Verantwortung. Das ist ein sehr umfangreiches, facettenreiches und sehr aktuelles Thema. Es geht heute nicht um Techniken in der plastischen Chirurgie, sondern um den Umgang mit Social Media und die Auswirkungen dessen auf unser Fachgebiet. Und jetzt wollen wir da sofort einsteigen. Als Gesprächspartner habe ich die Frau Dr. Pirko Schupan aus Köln dabei und die Frau Dr. Maria Heller aus Bremen. Beides sind ausgewiesene Social-Media-Experten, sogar prämiert durch den Social-Media-Award der Deutschen Gesellschaft für rekonstruktive plastische und ästhetische Chirurgie, DGPREC, der Muttergesellschaft aller plastischen Chirurgen Deutschlands. Der Social-Media-Award wurde 2022 ins Leben gerufen. Pirko Schupan war die erste Preisträgerin damals. Im Folgejahr wurde Frau Maria Heller dann Preisträgerin des Awards. Die DGPREC, die Muttergesellschaft, hatte sich schon sehr früh damit beschäftigt. 2018 hat Christoph Czermak schon den Umgang mit Social Media in der plastischen Chirurgie veröffentlicht. Das ist abrufbar in den Shownotes zu diesem Podcast und den Etiketten der DGPREC entsprechend. Ich bitte dich erstmal, Pirko, dich vorzustellen.
Lieber Alex, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich finde es ein richtig spannendes Thema. Ich bin Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. Ich habe seit 12 Jahren eine privatärztliche Praxis in Köln, bin also niedergelassen und beschäftige mich überwiegend mit den Themen Intimchirurgie und Brustchirurgie. Bin auch im Vorstand der Gesellschaft für ästhetische und rekonstruktive Intimchirurgie. Bin dort die Präsidentin aktuell und bin schon seit vielen Jahren, ich glaube seit 8 oder so, auch Mitglied der DGEPC und freue mich super, dass wir hier jetzt ungeschminkt dabei sein können.
Maria, bitte.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Wir sehen uns ja oder haben uns immer mal gesehen im Social Media Board. Du hast uns ja jetzt einfach verlassen. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren mit meinem Mann in einer eigenen Praxis, davor knapp 8 Jahre hier auch in einer privatärztlichen Praxis tätig gewesen, auch als Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. Und ich habe seit 7 Jahren einen, ich sag jetzt mal, beruflichen Instagram-Account und beschäftige mich in meinem Alltag quasi mit unserem gesamten ästhetischen Spektrum unseres Fachgebiets, also sowohl minimalinvasiv als auch operativ, und sehe immer mehr Patienten, die ihre Informationen primär über Social Media beziehen und eigentlich dann schon mit einem klaren Auftrag kommen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir da heute drüber sprechen, weil das hat Vor- und Nachteile.
Okay, herzlich willkommen. Ihr beide, wie gesagt, ihr seid ausgewiesene Fachfrauen dafür. Um darauf zu kommen, warum ich als älterer Herr dabei bin, 2018 wurde mal im Rahmen einer Kongressausrichtung eine Pressekonferenz ausgerichtet und da wurde ich gefragt, warum die Zahlen der behandelten Patienten, das gemittelte Alter war gleich, nur die Patienten waren älter, aber auch jünger. Und das haben wir damals so interpretiert, dass wir plötzlich mit der Generation Selfie konfrontiert sind. Das war 2018, hat man gemerkt, die Patienten werden auch jünger. Wie kommt das? Da kam es durch diese Generation Selfie. Social Media war damals noch nicht so ein großes Thema vor 8 Jahren, aber es wurde dann halt auch immer schnell schlimmer und hat unser Fachbereich doch vulnerabel beeinflusst. Der Sinn des heutigen Podcasts ist es ja eigentlich, dass wir darüber sprechen, was Social Media mit unserem Fachgebiet macht, was die Patienten zu uns bringt, was Social Media mit den Patienten macht, aber auch mit unserem Alltag macht. Da kommen wir zum Beispiel gleich zu sprechen auf Trends. Und ich würde euch jetzt erstmal bitten, ob ihr mir mal sagen könnt, welche aktuellen Trends ihr denn durch Social Media angetragen kriegt. Pirko, fang du vielleicht mal an.
Also interessanterweise kriege ich relativ wenig Trendanfragen in meiner Praxis, weil ich schon versuche, sehr, sehr klar zu sein, was meine Außendarstellung ist und was meine Praxis bietet, nämlich Individualität und Natürlichkeit ist eine Prämisse von uns und dementsprechend versuchen wir uns natürlich auch zu positionieren, sodass ich relativ wenig trendige Anfragen habe, die extrem sind. Was ich schon sehe, ist zum Beispiel, dass der Trend ja aktuell auch gerade in der Brustchirurgie dahin geht, dass man wieder kleinere Brustimplantate macht, zum Beispiel. Das ist ein Trend, den ich sehr sehe in meiner Praxis. Das heißt, das wird viel nachgefragt, kleinere Brustimplantate, auch in örtlicher Betäubung zum Beispiel. Das ist etwas, was schon etwas ist, was jetzt mehr nachgefragt wird. Aber so Ausnahmetrends sehe ich sehr wenig.
Okay, Maria, wie ist es bei dir?
Ich kann das bis zum gewissen Grad genauso unterschreiben, wie Pirko das sagt. Das dauert ja so ein bisschen, bis man sich am Markt so positioniert hat, dass die Patienten verstehen, was man macht und was man nicht macht. Und mit der Zeit werden diese Anfragen für so sehr spezielle Sachen dann immer weniger, weil die verstanden haben, na, das machen die sowieso nicht. Jetzt machen wir ja auch minimalinvasive Sachen und da kommt das immer so ein bisschen wellenmäßig. Jetzt wird es wieder Herbst. Pirko und ich haben vor kurzem gerade erst über das Thema CO2-Laser diskutiert. Jetzt kommen die wieder alle und wollen plötzlich wieder CO2-Laser mit vollkommen unrealistischen Vorstellungen, was man damit alles so erreichen kann. Und wir hatten ja vorher so ein bisschen uns ausgetauscht gehabt, ich sag jetzt mal, dieses Treptox Barbie Botox, das ist tatsächlich in diesem Kontext mit Bruxismus, also Knirschen, etwas, was schon auch häufiger bei uns nachgefragt wird. Das sind aber dann auch bei uns Patienten, wo ich sage, okay, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Also es ist jetzt dann auch ein Patient, okay, der hat sich damit irgendwie auseinandergesetzt und das passt jetzt irgendwie auch zu dem. Ansonsten, wir machen ja ganz viel Lipödem-Chirurgie und im Zuge dieser, das zahlt jetzt die Kasse, also ich weiß nicht, wie viele E-Mails ich am Tag bekomme, weil ich irgendwem irgendwelche Befunde schreiben soll, die ich dann immer enttäuschen muss, dass ich sage, naja, deine AOK oder welche gesetzliche Krankenkasse auch immer wird meinen Befund eh nicht haben wollen. Also das ist etwas, was im Moment boomt, weil einfach auf einmal jeder ein Lipödem hat.
Ja, und weil das vor allen Dingen aber auch von den Krankenkassen so kommuniziert wird, ne? Und
Ja.
da muss man da und auch tatsächlich von den Nachrichtensendern, ah, Lipödem wird jetzt von der Krankenkasse bezahlt. Aber niemand spricht tatsächlich darüber, welchen Aufwand die Patientinnen betreiben müssen, um überhaupt die Kostenübernahme von der Krankenkasse zu bekommen, ne?
Ich möchte euch nicht da reingrätschen. Das Thema des Lipödems, das ging aber durch diese normalen Printmedien und das wurde in den Nachrichten besprochen. Ich denke, das ist so ein bisschen unabhängig von den Social Media. Also ich glaube letztendlich, ich bin ja schon ein älterer Arzt und ich bin ein bisschen länger niedergelassen. Ich bin manchmal mit Dingen konfrontiert, von denen ich erstmal googeln muss, was das überhaupt ist. Dann kommen Patienten zu mir, ich möchte jetzt Russian Lips, ich möchte ein Baby Botox. Die gängigen Sachen kennt man natürlich, aber wenn dann jemand kommt vor ein paar Jahren und sagt, ich möchte einen Lip Flip, dann muss ich erstmal eine gute Miene zum bösen Spiel machen und denke, okay, muss irgendwie Zeit schinden, ob ich das überhaupt machen will. Aber das sind natürlich auch Sachen, die auf uns zutreffen, weil die Schnelllebigkeit im Social Media ist ja enorm. Und das kommt manchmal tatsächlich in Wellen, dass Patienten kommen und sagen, ich möchte mir jetzt die Schweißdrüsen rausschneiden lassen, weil irgendein TikToker was geschrieben hat oder ich möchte. Naja, das war schon früher so, dass als die Kate Moss anfing, die 501 zu tragen, wollten weibliche Frauen sich ihre Hüften absaugen lassen. Das war nicht durch Social Media. Damals war Social Media die Modezeitschrift. Aber die Schnelllebigkeit ist deutlich schneller geworden und wir werden konfrontiert mit Dingen, die man teilweise gar nicht kennt, weil man vielleicht gar nicht so tief in dem TikTok, Snapchat und Instagram-Thema ist. Und da wollen wir drauf zu sprechen kommen, was das für Dinge sind. Das Lipödem ist eine wichtige Sache, keine Frage. Die Nachfrage, das wurde durch die Medien getrieben, ist größer geworden durch die Veränderung der Kostenträger. Aber was sind Sachen zum Beispiel, die bei euch auftreten? Bei mir kommen sie vor. Was sind Sachen, wo ihr dann selber mal sagen müsst, was ist denn das? Das muss ich selber vielleicht mal nachkommen, das vielleicht durch Social Media getriggert wurde. Pirko, hast du da ein Erlebnis oder Maria?
Zum Glück muss ich, jetzt bin ich ja in dieser Bubble ganz tief drin. Deswegen passiert mir das inzwischen nicht mehr so häufig. Aber am Anfang war das auch so, dass ich manchmal froh war, dass ich meine ganze Dokumentation am Laptop mache, weil ich dann auch mal nochmal was googeln konnte. Was ich tatsächlich häufiger habe, ist, dass Patienten bei TikTok plötzlich irgendwelche Produkte, die in Europa gar nicht zugelassen sind, gesehen haben und dann kommen mit dem Auftrag, ich möchte jetzt XYZ haben, wo mir auch schon passiert ist, dass ich gesagt habe, das kenne ich nicht. Demzufolge bin ich relativ sicher, dass es hier nicht zugelassen ist, aber ich finde das jetzt mal raus. Oder auch Dinge, die mir schon mal zugeschickt worden sind, mit der Frage, macht ihr das? Und ich dann festgestellt habe, dass es das einfach Produkte sind, die entweder für Injektionen gar nicht zugelassen und auf dem europäischen Markt schon mal gleich gar nicht. Und Das ist etwas, das sehe ich oder höre ich häufiger und bekomme ich auch häufiger mal schriftliche Anfragen, weil einfach gerade bei TikTok Behandlungen, ich sage jetzt mal, beworben werden von Nichtmedizinern, die aber einfach in Europa entweder gar nicht möglich oder zumindest nicht empfehlenswert sind.
Ja, und
Ja, ich habe
Depot?
den, das sehe ich genauso, Maria. Ich habe den Vorteil, dass mein Social Media Team, was mir hilft in der Praxis, die sind sehr jung. Und ich habe generell auch junge Mitarbeitende. Und die wissen eigentlich immer alles und die sagen dann, was ist deine Meinung zu XYZ? Und ich sage, keine Ahnung, was ist denn das? Und dann werde ich da aufgeklärt. Das heißt, ich bin eigentlich über die meisten Trends ziemlich gut informiert durch mein junges Team. Außerdem habe ich auch noch zwei Teenager zu Hause, die natürlich nicht so viel in sozialen Medien unterwegs sind, aber da auch einiges immer so für mich rausfinden. Und da bin ich auch in, weiß auch, was Schere heißt zum Beispiel.
Ja, die neuen, die Jugendwörter kenne ich auch. Ich habe auch noch drei Kinder, also noch eins bei uns und zwei sind schon auf der großen Wiese. Aber ich würde euch mal gerne fragen, was ihr für einen Eindruck habt. Also wer setzt die Trends hier mittlerweile? Werden die von uns Ärzten gesetzt? Werden die durch die Social Media gesetzt oder die Patienten selber? Letztendlich ist es ja manchmal so, dass das so wellenförmig ist und das geht so schnell, dass selbst wenn man Kinder zu Hause hat und selbst wenn man selber noch junge Angestellt hat, ist man plötzlich mit Dingen konfrontiert, von denen man nicht weiß, wo kommt das überhaupt her? Wie die Maria das schon richtig sagt, vielleicht ist das auch von der Pharmaindustrie gemacht. Wir wissen nicht, ob der Algorithmus diese Trends lostritt, um wieder einen Umsatz zu machen oder was auch immer. Ich denke, wir sollten mal darauf eingehen, wie Social Media denn unseren Alltag bestimmt. Also unsere Patienten, früher kamen Patienten, ich weiß, als ich anfing, dann kamen die mit Bildern aus der bunten oder aus der Gala und haben gesagt, der Promi, der sieht so gut aus, das möchte ich gerne auch haben. Heutzutage kommen die mit ihren Telefonen, haben teilweise Influencer-Bilder, haben aber auch Bilder von sich selbst, die sie mit KI generiert haben, mit Filtern belegt haben und so weiter und so fort. Wie erlebt ihr das? Hat sich das in den letzten 8 Jahren vielleicht geändert, wenn ihr schon so lange dabei seid, ihr seid so blutjung, deswegen muss ich so weit ausholen. Erklärt das mal aus eurem Praxisalltag, wie das die plastische Chirurgie und auch die Beratung beändert hat.
Ja, klar, Social Media hat ganz klar einen großen Einfluss auf meine Praxis und auch meinen Praxisalltag. Ich bin ehrlicherweise dazu gekommen, weil ich habe mich selbstständig gemacht mit zwei Kleinkindern. Hatte natürlich wartet auch niemand auf noch eine Fachärztin in Köln mit einer eigenen Praxis und hatte einfach Zeit und kein Geld und habe mich halt deswegen mit dem Thema Social Media sehr beschäftigt und habe angefangen, halt sehr viel Facebook zu machen, bin darüber dann zu Instagram gekommen, mache auch ab und zu mal so ein bisschen LinkedIn und solche Sachen. Und mein Unternehmen ist halt einfach auch in den letzten 12 Jahren wirklich sehr gewachsen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich sehr viele Patienten auch über Social Media bekomme oder die eben angeben, wenn sie zu mir kommen in die Praxis, dass sie über soziale Medien auf meine Praxis aufmerksam geworden sind. Ich glaube, das ist etwas, was sich auf jeden Fall bei mir geändert hat. Es ist halt nicht mehr oder es ist auch, ne, die Freundin sagt, ah, ich war da, das ist gut, da kannst du hingehen. Aber dass diese Arztempfehlung, Kollegenempfehlung, irgendwelche Telefonbuchwerbung, das ist natürlich einfach nicht mehr da. Das ist ganz klar bei mir, es kommen die meisten Patientinnen entweder auf Empfehlung oder übers Internet und da
Ja.
mittlerweile ein sehr großer Anteil über Social Media.
Okay, also Pico, auf das Werkzeug des Social Media, die Chancen, die uns das gibt oder auch jungen Kollegen gibt, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber hat sich denn in deinem Ablauf, in deinem Beratungsablauf was durch Social Media geändert? Kommen zum Beispiel Patienten zu dir und sagen, ich möchte das und die Behandlung. So, die stellen die Behandlung vor die Beratung. Erlebst du das?
Also ich kriege sehr viele Anfragen für bestimmte Behandlungen und ich möchte diese und diese Operation. Also das ja, und das klären wir aber dann schon also das kläre ich dann direkt im Chat auf Instagram, dass wir das so nicht oder dass wir so nicht funktionieren. Aber von den Anfragen ja, nur im Beratungsgespräch tatsächlich sehe ich das so nicht oder nur sehr, sehr selten, weil wir eine gute Vorarbeit leisten als Praxis.
Wie ist es bei dir, Maria?
Ja, also Du hast es gerade gesagt, aber ich habe auch noch die Ära, wo die Leute mit der Gala kamen und gesagt haben, ich habe hier gelesen, dies ist, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass das vor allem so in den letzten 2, 3 Jahren sich noch mal ganz rasant verändert hat. Also wir kommen von dieser Ära Gala, dann fing dieser Social Media Hype an, dann kamen die Leute schon eher so ein bisschen und haben gesagt, Mensch, ich habe das da gesehen und machen Sie das denn auch? Aber waren da jetzt erstmal nicht so gehypt, sage ich jetzt mal. Und so vor den, ich würde mal sagen, so vor 3 Jahren fing das an, dass manche schon richtig mit einem Auftrag kamen. Also ich habe bei Influencerin XY das und das gesehen, das will ich jetzt auch. Und jetzt, was jetzt, würde ich sagen, so im letzten halben Jahr, auch in der Präkommunikation, das, was Pirko gerade meint, überhand nimmt, ist, dass die Leute E-Mails schreiben, wo ich ganz klar sehe, das hat eine KI geschrieben, mit einem extremen Auftrag. Und ich habe für mich schon diesen und diesen Plan und dann das quasi einfordern. Und wie Pirko schon gesagt hat, wir filtern die auch schon vorher so ein bisschen raus. Und wenn die dann schon merken, so, nee, nee, ich kann hier das nicht vordiktieren, dann fallen da schon ganz viele weg. Weil entweder ich sage, ja, okay, wir können gerne Beratung machen, aber ihr Termin ist in 6 Monaten. Da haben die meisten, die über diese Social Media Bubble so da ganz tief drin sind, da haben die keine Lust zu, weil die konsumieren ja wie so ein Drive-Through. Ja, das muss gestern passieren. Und weil die da gar keinen Bock zu haben, verlieren wir die schon, wobei das kein Verlust ist. Und dann gibt es aber auch welche, die vorher nicht diese Kommunikation gesucht haben, die dann tatsächlich in der Beratung sitzen. Und das sind, würde ich sagen, auch eher die minimalinvasiven Patienten. Das ist bei uns im operativen Spektrum sehr wenig. Und die kommen dann auch manchmal irgendwie so hier, ich habe mit Claude schon meinen Behandlungsplan entworfen, den hätte ich gern. Und dann sage ich immer, ja, also sie gehen ja auch nicht ins Restaurant und gehen zum Koch und sagen, hier, das ist mein Rezept. Also so läuft es nicht. Und einen Großteil kann man dann aber im Gespräch abholen, weil die das dann auch verstehen, wenn man denen das entsprechend erklärt. Aber dann gibt es auch welche, die dann sagen, nee, also ich stelle mir das genauso vor und entweder sie sind jetzt hier der Leistungserfüller oder nicht und dann kommen wir halt auch nicht zueinander.
Okay. Also letztendlich sagt ja beide, die Patienten haben durch Social Media einen Informationsfluss, der vorangesetzt ist, häufig zu euren Anfragen, die ihr vielleicht manchmal ablehnt. Und viele unserer Kollegen und auch jüngere Kollegen müssen natürlich auch Social Media nutzen, um sich bekannt zu machen. Also wie Pirko das schon richtig sagte, ich bin jetzt seit fast 25 Jahren niedergelassen. Meine Patienten kommen auf Empfehlung, weil sie jemanden kennen, den ich operierte. Aber ich stand sogar noch in den gelben Seiten damals. Ich hatte eine kleine Zeitungsannonce in der Rheinischen Post. Und so fing das damals an. Dann kam natürlich das Internet mit IT-Lern, mit Leuten, an die man vielleicht manchmal viel Geld verloren hat. Und dann kam irgendwann diese Phase, wo meine Tochter zu mir sagte, Papa, du bist ja gar nicht mehr richtig auffindbar, du musst Instagram machen. Ich mache dir alles. Um mal ganz ehrlich zu sein, ich habe noch nicht einen Post gemacht und deswegen habe ich die alle gemacht. Aber was würdet ihr sagen, welche Plattformen sind denn zurzeit die angesagtesten? Um noch mal kurz einzuwenden, bei ChatGPT, die Erfahrung habe ich nicht. Also, dass ich die Anfragen durchleuchte, so dezidiert sind die nicht. ChatGPT bin ich aber sehr dankbar, der schickt mir anscheinend relativ viele Patienten. Ich mache natürlich auch eine Erhebung, wo meine Patienten herkommen. Wie gesagt, 80% kommen auf Empfehlung oder auch von Ärztezuweisung, aber
Die kommen von ChatGPT,
die
sagen
kommen
dann,
dann, ich habe
häufig.
das jetzt schon ein paar Fragen, wir machen ja diese
Ja.
Fragebögen für die, auch für die DGEPC, was man machen sollte, und da schreiben die dann rein ChatGPT. Und durch Befragen das, kommen teilweise auch, ich merke schon, dass sie so deutlich vorinformiert sind und da müssen wir gleich mal drauf zu sprechen kommen, welche Beweggründe haben unsere Kollegen, das so zu machen? Wollen die aufklären? Wollen die wirklich über Komplikationen aufklären? Wollen die Vorher-Nachher-Bilder zeigen? Und wofür nutzen die Social Media? Und wofür wird das hauptsächlich genutzt? Und werden da unsere Patienten auch so ein bisschen betuppt durch Social Media? Da müssen wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber ich würde euch gerne mal bitten, was sind die Hauptplattformen, von denen ihr jetzt meint, die werden mit Social Media bedient? Ist das mittlerweile schon Snapchat und TikTok? Ist Instagram schon für 30-Jährige und Facebook für 50-Jährige? Wie sehr schätzt ihr
Liegt
das ein, Maria?
daran, welche Zielgruppe du haben möchtest. Also wenn du die ganz jungen Mädels haben möchtest, die irgendwie Baby-Botox oder was auch immer wollen, die kriegst du wahrscheinlich dann noch gerade so bei Instagram, aber schon eher bei TikTok. Das ist jetzt nicht meine Zielgruppe. Für uns ist es schon Instagram, weil das einfach so das Altersklientel ist, was wir primär ansprechen. Wobei ich weiß, Pirko hat das am Anfang ja viel gemacht mit Facebook. Das habe ich ganz lange nicht gemacht, aber ich habe jetzt so im letzten halben Jahr angefangen, das auch ein bisschen mehr zu machen. Und ich muss fast sagen, Facebook ist ist viel zeitkonsumierender noch, weil man da irgendwie mehr Interaktion noch haben muss, um irgendwie Patienten zu gewinnen. Aber da habe ich durchaus auch schon OP-Patienten drüber gewonnen, weil die sich dann da irgendwie, die haben Fragen gestellt und habe ich da irgendwie drauf geantwortet, aber einfach nur aufklärend. Und dann haben die sich da irgendwie abgeholt gefühlt und dann sind die darüber dann gekommen. Aber für uns ist es primär Instagram und das ist aber ja auch der Kanal, den wir primär bespielen. Was mir noch wichtig ist und was ich immer noch nicht aus Zeitmangel schaffe, ist, wenn man sehr viel Aufklärung machen will, würde ich sagen YouTube Shorts.
Okay. Und Pirko, als Award-Gewinnerin, was
Ja,
ist deine
also ganz
Plattform, über
klar,
die du am meisten akquirierst?
ich habe in meiner gesamten Laufbahn zwei Patientinnen gehabt, die gesagt haben, sie sind über Facebook gekommen. Zwei. Und ich habe es wirklich sehr viel gemacht am Anfang. Sehr viel. Und es ist super aufwendig, weil du natürlich, oder es war sehr aufwendig, wirklich das alles aufzubereiten, etc. Ich mache quasi gar keinen Facebook mehr. Ich spiegel das, was ich auf Instagram mache, bei Facebook. Und ich würde sagen, für meine Praxis definitiv Instagram. Es ist auch der Kanal, der mir persönlich am leichtesten fällt. Ich bin auch nicht mehr die Generation TikTok. Ich bin jetzt 50 geworden. Das ist mir zu schnell. Das strengt mich wahnsinnig an. Ich finde es wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich mache ein bisschen TikTok, aber das ist nur bedingt meine Zielgruppe. Also sind ja relativ junge Frauen. Ich oder jüngere User, sage ich jetzt mal, unter 30. Das heißt, auch da ist eben nur bedingt meine Zielgruppe und ich habe keine Kapazität, noch einen Kanal zu bestellen, weil in erster Linie bin ich ja auch Chirurgin. Ich operiere viel, dann steht man den ganzen Tag im OP und dann ist es ja auch, dann ist der Zeitaufwand, den man investieren kann, ja auch einfach total begrenzt.
Ja, ich glaube also, wir sind alle nicht diejenigen, die, das sagte Maria gerade schon, diese Zielgruppe der unter, sagen wir mal, 21-Jährigen ansprechen will. Das wollen wir alle nicht als Fachärzte für plastische Chirurgie. Das halte ich für unlauter. Es gibt ja auch das Werkzeug, dass man sich bei Instagram, und da habe ich wirklich angesehene Kollegen mal gefragt, habt ihr eure Konten denn für User unter 18 gesperrt? Die wussten ja gar nicht, dass es eine Altersbegrenzung gibt. Die gibt es schon seit 5 Jahren oder noch länger. Und die haben sich dann aber groß rausgetan als große Jugendschützer. Nein, das darf nicht an die Jugend herangetragen werden, aber die Konten waren nicht gesperrt. Also es ist ein ganz einfaches Werkzeug bei Instagram. Man kann eine Alterssperre einsetzen. Ich finde, das ist für Fachärzte oder für Menschen, die in der Beauty-Szene auch tätig sind, so wie wir, ist das eine Notwendigkeit, dass wir da dem Gesetz schon vorauseilen, was viele Länder jetzt sowieso machen. Ne? Die werden ja Altersbeschränkungen bei Social Media einführen. Wir laufen praktisch diesem losgelassenen wilden Pferd der Social Media und Internetfreiheiten hinterher und schaffen immer wieder mehr Regularien. Und das wird in 10 Jahren wahrscheinlich auch nochmal anders sein. Wir kommen gleich noch auf die Kennzeichnungspflicht zu sprechen, was wir uns da wünschen. Eine Frage an euch, die Social Media, wird das denn auch genutzt, um eure Risiken aufzuklären? Also ich persönlich sehe eigentlich nur reife, rote, schöne Tomaten, ganz selten faule Tomaten, um das mal so als Synonym zu nehmen für schlechte Fälle, dass man mal ein Pyoderma-Gangrenosum zeigt, das heißt eine schwerste Wundheilungsstörung. Ich sehe eigentlich nur Kollegen, die immer gut drauf sind, die unglaublich viel zu tun haben und exzellente Ergebnisse haben, wenn sie die dann zeigen. Aber ich sehe ganz wenig Aufklärung, wie ich mir das vorstelle. Wie seht ihr das?
Ich glaube, es gibt schon Kollegen, die sehr viel Aufklärung betreiben. Zum Beispiel einen Sixtus Allert, der wirklich einen guten Kanal hat, der auch wirklich große rekonstruktive Fälle zeigt und das sehr ausführlichst erklärt, wo man gute OP-Einblicke bekommt. Also ich glaube schon, dass es diese Kollegen gibt, die auch Komplikationen zeigen. Ich spreche zum Beispiel sehr viel über, oder ich versuche auch über Komplikationen zu sprechen. Das kommt sehr gut an, auch bei den Patientinnen, weil es authentisch ist und weil es eben halt nicht eine Versprechung ist, die man ja auch gar nicht erfüllen kann. Denn ich kann ein zum Beispiel ganz simples Beispiel, ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ja, dein Implantat hält ein ganzes Leben lang, weil es gibt einfach nichts, was ein ganzes
Nico,
Leben lang hält. Aber da ist natürlich viel Marketing-Vorteil. Also ich glaube
ich möchte dich
schon,
nicht
dass.
unterbrechen. Du bist Gewinnerin des Social Media Awards. Das wärst du nicht geworden, würdest du das nicht tun. Es geht darum, was macht das Grand? Was macht
Ja.
Social? Was machen Kollegen? Nicht der Sixtus Allert, nicht du, Pirko Schupper oder Maria Heller. Der Sixtus, der ist Mitbegründer mit mir der Taskforce Social Media und mit dem Christoph Czermak zusammen. Und das geht nicht um diese Art von Aufklärung, sondern diese, die nur die positiven Sachen zeigt. Nicht die Aufklärer, die wenigen Aufklärer. Wenn man im Social Media unterwegs ist, sieht man eigentlich wenige von euch, die aufklären. Man sieht meistens nur gute Stimmung, alles ist gut, alles wird gut versprochen. Also seid ihr noch viel in Social Media unterwegs? Seht ihr sowas? Ich habe es nicht gesehen, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen davon distanziert, weil mir persönlich geht es Anbietern bei Patienten manchmal so richtig gegen den Strich. Das ist für mich Fremdschämen, dass die Patienten alles nur als wunderbar und einfach dargestellt kriegen, aber wirklich diese Aufregung, die du betreibst, Pirko, meinetwegen, Maria, dich spreche ich gleich noch dazu, und der Sixtus, das ist ehrenhaft, aber das ist, glaube ich, die Ausnahme in den Social Media. Maria, wie siehst du das?
Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich, ich versuche das jetzt mal positiv zu formulieren, ein vielschichtiges Problem. Zum einen wird dieser ästhetische Markt natürlich immer enger. Das heißt, die besonders jungen Kollegen versuchen, sich da am Markt zu positionieren. Und der Instagram-Algorithmus wird es nicht positiv befürworten, wenn man da immer über die schlechten Dinge spricht, sondern dann muss man sich als ganz, ganz toll inszenieren und natürlich nur hervorragende Ergebnisse haben, sodass das natürlich noch befeuert wird, was ich auch zunehmend gerade bei jungen Kollegen sehe. Selbst in unserem Fachgebiet, die irgendwie dann plötzlich 15 Jahre Erfahrung haben, da wird dann das Studium und die Facharztausbildung mit dazu gerechnet und das wird dann auch noch auf der Webseite beworben. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Und zum Glück habe ich zumindest in meinem Patientenklientel das Gefühl, dass die Leute auch langsam verstehen, dass man nicht mal alles glauben kann. Aber das ist natürlich schon selten, dass die Leute auch mal über Dinge sprechen, die vielleicht nicht so gut funktionieren. Es sei denn, es ist was super Polarisierendes, weil das einfach auch vom Algorithmus nicht ausgespielt wird. Und wir wissen ja alle, dass das Heilmittelwerbegesetz intensiv mit Füßen getreten wird und es auch niemanden interessiert. Deswegen alle Vorher-Nachher-Bilder zeigen. Und wenn es keine medizinische Indikation ist, dann wird es da trotzdem irgendwie drunter geschrieben, nur um dem vermeintlich Genüge zu tun. Und das ist halt einfach ein Problem. Und ich finde es schlimm, dass das immer mehr wird. Und ich finde es aber gut, dass unsere Patienten sich, wie Pirko das schon sagte, eigentlich positiv davon angesprochen fühlen, dass A auch mal über die Schattenseiten gesprochen wird, weil ganz häufig ist es so, dass die dann sagen, ja, das wusste ich ja gar nicht. Und dass man auch mal transparent sagt, na ja, ne, vielleicht wirst du nach der Oberlidstraffung nicht nach 2 Tagen wieder im Büro sitzen, sondern das ist halt ein Prozess. Und es ist aber durchaus ein großer Anteil an Patienten, die wollen das auch gar nicht hören. Und das ist natürlich viel schöner, wenn jemand sagt, na ja, das ist ja alles ganz schnell gemacht und Komplikationen gibt's keine. Und das ist halt leider auch das, was der Algorithmus besser ausspielt.
Ja, und letztendlich gehört
Ja,
das ja
und
auch in
das
die
ist ja
ärztliche
generell
Auf.
das, was wir auch in Social Media sehen, ne? Die Leute wollen ja nicht die Negativität der Welt hören und alles, was schwierig und schrecklich ist, sondern sehen, wie jemand mit einem tollen Body auf den Malediven den Luxusurlaub macht. Und ich glaube, das ist ja das, was einem suggeriert wird, was erstrebenswert ist. Und da spielen natürlich die Kollegen, die eben keine Aufklärung betreiben, mit rein. Aber gerade deswegen sehe ich es absolut als unsere Pflicht an, da auch eben authentisch zu bleiben.
Gut, aber die Schwierigkeit ergibt sich ja nochmal daraus. Ihr sagt das schon richtig, die guten Sachen werden gezeigt und das ist das Grand der Leute. Und letztendlich ist das, was das Grand der Influencer macht oder der Madfluencer, wie sie auch immer heißen jetzt, die Realität wird verzerrt. Und wir wollen jetzt mal zu harten Zahlen gehen. Die DGEPC erhebt ja seit vielen Jahren eine Statistik, die ist auch keine Statistik, das ist eine Statistik, die von Patienten ausgefüllt wird. Und daran kann man ganz gut sehen, wie der Verlauf so ist. Und wir haben im Jahr 2021 haben noch 4% der 18- bis 18-Jährigen und 9% der unter 30-Jährigen angegeben, sie lassen sich von Social Media beeinflussen. 22 war das schon bei den, ich jetzt mal auf die unter 30-Jährigen ein, weil die sind eher in dem Social Media zu. Dann waren das schon 20%, 23 stagnierte, das waren nochmal so an die 20%, 24, 21%, 25 waren das 23,8%. Ein Viertel aller Patienten, die bei uns vorstellig wurden. Wir hatten damals 2025 4.500 Erhebungsbögen von 4.500 Leuten, 25% fast. Ein Viertel lässt sich von Social Media beeinflussen. Jetzt ist die Frage, kommen die mit einer realen Vorstellung, wenn sie sich von Social Media beeinflussen lassen, oder ist es so, wie ihr sagt, dass denen halt die tollen Bodies am Strand gezeigt werden, oder werden die auch durch die Social Media dazu bewegt, letztendlich eine Wahrnehmungsstörung zu entwickeln, die eigentlich ganz normal sind, einfach sagen, ich entspreche jetzt nicht mehr die Realität, weil alle, die ich sehe, sind schön, nur ich habe da das, meine Augenlider sind jetzt nicht mehr so schön wie die von den ganzen Stars oder von den ganzen Influencern. Und da kommen wir nochmal auf die jungen Leute zurück. Es war ja auch letztendlich so, wo wir gegen öffentlich gegen angekämpft haben, dass eine Sendung von Schönmachern gezeigt wurde nach Germany's Next Topmodel. Das ist ja auch ein ganz perfide Programmplatzierung, dass man halt erstmal zeigt, wie erfolgreich schöne Menschen sind bei Heidi Klum und danach zeigt man, wie man das vielleicht erreichen kann, wenn man das nicht so ist. Ich fand das perfide, aber das ist genau diese Zielgruppe, die da angesprochen wird und die werden dann in unsere Praxen geschwemmt. Ihr habt das gerade schon vorausgenommen, ihr seid da sehr strukturiert, ihr seid da sehr dezidiert in den Ansprüchen an eure Patienten, aber ich spreche natürlich für diesen ganzen Markt der Beauty-Industrie und da müssen wir jetzt mal drauf zu sprechen kommen, wie wir damit umgehen und wie wir auch uns als Fachärzte da positionieren müssen. Was meinst du mir, Pirko? Wie geht das aus oder wie kann man das angehen?
Nee, ich glaube, also ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die wichtig sind, ne? Eine Positionierung ist auf jeden Fall wichtig und eine Aufklärung ist wichtig. Und über realistische Ergebnisse zu sprechen, ist wichtig. Also wie zum Beispiel eine KI-Kennzeichnungspflicht, ne? Aber auch da sehe ich das Problem halt darin, dass natürlich die Bildbearbeitung der heutigen Geräte so gut ist, dass die Bearbeitung halt einfach zuvor stattfindet, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist unsere medizinische Verantwortung als Ärzteschaft eben dafür zu sorgen, dass wir dieses Medium richtig nutzen und gerade auch eben als eine ästhetische Fachgesellschaft.
Okay, Maria, was meinst du?
Ja, also du hast das ja mit der Kennzeichnungspflicht schon angesprochen. Ich sehe das so ein bisschen wie Pirko dahingehend problematisch, dass die Technologie uns einfach inzwischen so rasant überholt, dass wir mit
Mechanismen.
Konzepten, das gar nicht mehr so richtig überwachen können, weil einfach die Technik, sei es jetzt mit KI, inzwischen ja auch Videobearbeitung so rasant fortschreitet, dass die Kontrollmechanismen nicht mehr so funktionieren. Das ist ein bisschen wie beim Doping, ne? Also die Dopingsubstanzen oder Techniken und die Überwachung, das ist so ein Sprint gegeneinander. Und jetzt muss man ganz klar sagen, also früher konnte man ja zumindest bei den Videos sehen, wenn die bearbeitet sind, aber inzwischen ist diese Videobearbeitung so extrem gut, dass man nicht mehr wissen kann, ob man das glauben kann, was man da sieht. Und ich glaube, die Patienten müssen dahin kommen, zu verstehen, dass sie dem Bild eben nicht mehr glauben können und dass man sich vielleicht Inspiration holen kann, aber die Wahrheit in der Praxis stattfindet. Und die da deutlich sensibilisiert werden müssten, auch was zum Beispiel medizinische Desinformation betrifft. Da kommen wir ja, glaube ich, später noch so ein bisschen zu, auch gerade vor dieser Medfluencer-Geschichte. Ich finde, eigentlich müsste es eine Gesetzgebung geben, die ganz klar medizinische Fehlinformation ahndet. Nicht nur im ästhetischen, sondern auch im gesundheitlichen Bereich. Das ist ein enormes, auch gesundheitspolitisches Problem.
Wenn man jetzt auf Medfluencer oder was influenzt die Patienten und da kommt ja dann das Wort Medfluencer zustande, da muss man ja einfach so sagen, dann waren ja, war ja diese, war ja, gab es einfach früher eine ganz andere Aufteilung. Der Arzt oder die Ärztin war zuständig für eine medizinische Beratung. Ein Unternehmen ist dasjenige, was die Werbung gemacht hat. Der Journalist war zuständig für die Informationsweitergabe und die Patienten waren diejenigen, die den Erfahrungsbericht abgegeben haben. Und das ist etwas, was mittlerweile einfach alles zusammenmerged in einen Medfluencer, wo dann diese Person halt 4 in 1 ist. Und das ist natürlich schon ein großes Problem für die Community, da noch auseinanderzuhalten, was ist wirklich Fakt, was ist realistisch. Und das ist, glaube ich, besonders schwierig in unserem Fach, aber auch sehr gefährlich in allen anderen medizinischen Fächern. Und ich glaube, auch dort sehen wir wirklich die Fehlinformationen und die Weitergabe von oder ne, dieses Missachten von wirklichen, was sind wichtige Gesundheitsinformationen. Ja.
Gut, es gibt ja dieses aktuelle Beispiel von dieser erfundenen Krankheit. Maria, kannst du uns da mal darüber aufklären, was ein Medfluencer da mit anrichten kann.
Also das ist ja, es geht ja gerade, wer in dieser Social Media Bubble ist, konnte sich dessen ja nicht entziehen. Und der Initiator dieser Aktion, er hat ja auch in Deutschland sehr, ich sage jetzt mal bekannte, aber auch kontrovers diskutierte Medfluencer getestet, indem er ein Krankheitsbild erfunden hat. Ja, es ist nah an einem, ich sage jetzt mal vorhandenen Krankheitsbild, aber sonst würde es ja auch nicht funktionieren. Und man hat in dieser, ich nenne das jetzt mal Kampagne, ganz klar gesehen, dass überhaupt nicht nachgeprüft wird, sind das medizinisch korrekte Informationen. Dann bewusst auch das noch ein bisschen mehr für die Community ausgeschmückt und mit persönlichen Erfahrungen verwoben wird. Das ist ja etwas, was jetzt, egal ob Medfluencer oder nicht, etwas ist, was sehr die Patienten anzieht, weil sie sich abgeholt fühlen. Und da wurden einfach Informationen vollkommen ungeprüft weitergegeben und beworben. Jetzt kann man darüber streiten, ob das alleine aus finanziellem Interesse der Fall war. Aber wer medizinisch unterwegs und also beruflich unterwegs ist, der sollte medizinische Informationen, die er teilt, ja wenigstens auch prüfen. Und das ist in dem Fall halt überhaupt nicht passiert. Und das war ja auch in dem Fall tatsächlich nicht das erste Mal, dass da einfach Fehlinformationen weitergegeben wurden.
Okay, aber da sieht man mal durch diesen YouTuber, der ja anscheinend, der ja wahrscheinlich investigativ unterwegs ist, was möglich ist, was Social Media machen kann. Also wir müssen auch mal darauf zu sprechen kommen, letztendlich durch Social Media, wir haben gesprochen über die Bildbearbeitung heutzutage, es gibt Programme, die sind dafür entwickelt, KI-generierte Bilder zu erkennen und die können es nicht mehr. Da gebe ich dir vollkommen recht, Maria. Selbst Videos, selbst im Heute-Journal werden Videos gezeigt, die werden 2 Tage später wieder revidiert und sagen, das war ein KI-Bild. Man kann das heutzutage nicht mehr. Deswegen muss man noch mal ganz, 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 ganz ernsthaft über Vorher-Nach-Bilder, die Glaubwürdigkeit von Vorher-Nachher-Bildern, die von Beispielbildern nachdenken, von überhaupt allen Bildern im Internet. Ich persönlich kann nur meinen Kindern sagen und meinen Patienten, ihr könnt nur noch glauben, was ihr physisch selber erlebt. Jetzt mal davon abgekommen,
Ja, ich.
diese Trends, die gesetzt werden, die bewirken was bei unseren Patienten. Und dieses Social Media, wir haben ja diese Beeinflussung nachgewiesen durch die Statistik, bringt uns Patienten. Jetzt haben wir Patienten, die entwickeln plötzlich ein Beschwerdekomplex, bekommen eine Selbstwahrnehmungsstörung, wir nennen das eine Dysmorphophobie, wenn die Überhand nimmt. Es gibt 2 Arten davon, oder nicht mehrere Arten in Abstufen. Dysmorphophobie ist ja praktisch ein Aggravieren von Dingen, die gar nicht richtig vorhanden sind. Die kommen zu uns und sagen, ich habe schmale Lippen, man guckt die an, das sind ganz normale, volle Lippen und die sind nicht existent. Demgegenüber steht das Tersites-Syndrom. Das heißt, man hat eine leichte gewölbte Nase, aggraviert das aber so schlimm, dass man sich da wirklich durch beeinflusst wird. Das kann man behandeln, wenn man es gut macht. Die Dysmorphophobie kann man nicht behandeln. Letztendlich, wenn man die behandelt, schadet man denen. Man muss die eigentlich zum Psychologen schicken. Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gemacht habt, wie ehrlich ihr mit euren Patienten da umgeht. Wie erfahrt ihr das? Kommen diese Patienten zu euch mit Tersites-Syndrom oder mit Dysmorphophobie, mit einer körperdysmorphen Wahrnehmungsstörung? Erzählt mal aus eurem Alltag. Pirko.
Also ich glaube, wir haben, also alle Kolleginnen und Kollegen, die in der ästhetischen Praxis unterwegs sind, haben ganz bestimmt Patientinnen gesehen, die eine Bodydysmorphe Störung haben. Also das muss man einfach ganz klar so sagen. Es ist nicht immer so ganz leicht, das zu erkennen. Ich bin immer sehr, oder ich werde persönlich immer hellhörig, wenn die Patientinnen schon bei ganz, ganz vielen Kollegen waren. Und lass mir dann auch immer erzählen, was die Kollegen so gesagt haben, etc., weil da kriegt man manchmal ein ganz gutes Gefühl dafür. Und vor allen Dingen, wenn Patientinnen schon mehrfach an allem Möglichen operiert sind, dann ist es auch auf jeden Fall immer eine Red Flag, wo ich dann weiß, ah ja, okay, also das ist scheinbar nicht so ein isoliertes Problem, sondern da sind andere Sachen im Vordergrund. Ich empfehle tatsächlich, oder ich habe schon einigen Patientinnen empfohlen, sich da psychologisch beraten zu lassen. Ich bin sehr ehrlich in meinen Beratungsgesprächen. Das führt aber manchmal auch dazu, dass ich dann selber eine schlechte Bewertung kriege oder die Patientin sich wirklich sehr aufregt, wa warum ich jetzt so gemein zu ihr bin. Das ist ganz, 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 ganz schwierig, da die Balance zu halten. Ich wurde neulich sehr angefeindet von einer Patientin, dass sie eine To-Do-Liste bekommen hätte nach einer Beratung bei mir. wo drauf stand, sie soll abnehmen und sie soll ihre Hormone kontrollieren lassen und bla bla bla. Ich habe die halt beraten und habe gesagt, also ganz ehrlich, es ist nicht indiziert zu operieren. Ich würde erstmal XYZ machen und dann können wir weitersehen. Und das ist natürlich, wenn die das nicht hören möchten, weil die möchten dann den Quickfix einer Fettabsaugung, Bauchdeckenstraffung, was auch immer, ist es sehr, sehr schwierig. Aber ich kann nur allen dazu raten, auch wirklich versuchen, die Patientin zu identifizieren, weil erstens, man tut den Patientinnen keinen Gefallen, sie zu operieren, aber man tut sich selbst als Ärztin auch keinen Gefallen, weil man sie gar nicht zufriedenstellen kann.
Ja,
Ja,
wie ist es bei dir in der
also
Praxis? tatsächlich, wie gesagt, wir sehen alle in unserem Fachgebiet Patienten, die in dieses Klientel gehören. Und zum Glück kann man mit einem sehr, also wir nehmen uns sehr viel Zeit für unsere Gespräche. Und wenn ich mich so eine Stunde mit jemandem unterhalte, dann kann man die häufig rausfiltern. Aber ich glaube, jedem von uns ist das schon mal passiert, dass das wahre Gesicht irgendwie dann doch erst danach auftauchte und man sich getäuscht hat in dem Patienten, weil die das entweder gut kaschieren konnten oder, und das kommt ja auch häufig vor, die Patienten einem Dinge einfach verschwiegen haben. Weil natürlich frage ich die, ja, wo sind sie denn schon gewesen? Was haben sie schon gemacht? Und bei manchen Behandlungen, oder da kann man es ja auch sehen, da gibt es vielleicht eine Narbe, aber gerade bei so minimalinvasiven Behandlungen kann man das nicht sehen. Und wenn man die dann zum Beispiel operiert und dann findet man da irgendwelche Produkte im OP-Situs, die da eigentlich nicht hingehören. Und dann fragt man die hinterher und dann kommen die doch um die Ecke. Ja, ach ja, ich habe ja dies und jenes. Und das sind die allerschlimmsten, wo man erst hinterher rausfindet, dass es dieses Problem gibt, weil, wie Pirko schon sagt, man tut dem Patienten keinen Gefallen, aber sich selber auch nicht, weil mit denen, das ist ja auch keine Diskussion auf Augenhöhe, die man führen kann, weil die ja einfach ihre Vorstellungen haben und da werden sie auch nicht von abweichen. Und ich kann das voll und ganz nachvollziehen, dieses, wenn ich Patienten ablehne, das kommt aus verschiedensten Gründen irgendwie vor, das möchten die wenigsten, die in irgendeiner Form da eine Beeinträchtigung haben, hören. Das gipfelt dann in schlechten Bewertungen. Aber es gibt durchaus auch Patienten, die das zum Glück annehmen. Aber es sind auch viele, die das eben nicht annehmen wollen und die dann zum nächsten gehen. Also das ist ja dieses Ärztehopping. Das ist ja bei Patienten, die dysmorphe Störungen haben, nicht unüblich. Und die sind ja auch nie zufrieden. Also wenn mir schon jemand sagt, ich war schon bei 5 Kollegen, die waren alle schlecht. Da möchte ich
Ja.
nicht der Sechste sein, weil ich werde bestimmt auch schlecht sein. Weil die werden ja nie zufrieden sein, weil das Grundproblem ist ja ein anderes. Es ist ja nicht so, dass die Nase schief ist oder was auch immer, sondern das ist ja in ihrer eigenen Wahrnehmung so. Und deswegen werden wir die auch nie zufriedenstellen können, ganz egal, was wir mit denen machen. Und deswegen lässt man dann da lieber die Finger von.
Das stimmt. Also, um jetzt mal das zusammenzufassen, wir drei haben gesehen, dass Social Media, oder das zeigen auch die statistischen Zahlen, Patienten sehr beeinflusst, teilweise das Selbstbild stört und auch letztendlich manchmal unrealistische Erwartungen an uns herangetragen werden. Wir müssen aber auch darüber sprechen, was Social Media für Chancen bietet und was für ein Werkzeug das ist, weil wir werden Social Media nicht mehr aus unserer Welt bekommen. Wie gehen wir jetzt damit um? Es gibt leider noch immer kein Schulfach für Medienkompetenz. Das wäre mein großer Wunsch, dass eigentlich schon junge Menschen, bevor die ein Smartphone kriegen, beigebracht kriegen, dass es halt nicht der Realität entspricht, was man sieht. Die müssen Algebra lernen, die müssen solche vielen Sachen lernen, die man überhaupt nicht gar nicht mehr so richtig braucht, wenn man nicht Mathematiker wird. Aber Umgang mit dem Social Media, was in jedem Alltag ist, wird nicht beigebracht. Also, wir müssen jetzt mal spinnen, was bietet uns Social Media für eine Chance? Auch jungen Ärzten, die sich jetzt niederlassen und es gibt keine gelben Seiten mehr, es gibt keine Zeitung mehr. Wie gehen wir damit um? Oder wie können wir das entwickeln, dass Social Media zu einem guten Werkzeug wird? Was meint ihr? So, Maria, fang du mal
Also,
an.
wenn ich jetzt nochmal wieder neu anfangen müsste und ich das seriös machen muss oder so, wie wir es ja auch tun, dann würde ich den jungen Kollegen als erstes sagen, okay, was ist denn dein USP? Also, was hebt dich aus der Masse raus? Und das muss sich wie ein roter Faden durch diesen Account ziehen, weil das ist letztlich auch das, woran der Patient an dir haften bleibt, weil du den abholst, weil du etwas anbietest, was es in der Region nicht gibt, weil
Da
du
sprichst du also, du sprichst eine Spezialisierung an, die du hervorheben würdest.
zum Beispiel oder wie Pirko eben sagt, man nimmt sich besonders viel Zeit, man legt eben Wert auf sehr umfangreiche Aufklärung. Man macht eben nicht jeden Trend mit. Also das muss nicht mal unbedingt sein, ich bin besonders toll irgendwie, was die Oberlider betrifft, sondern auch menschliche Aspekte, die man zum Beispiel mitbringt. Und Es ist schon so, dass man nicht nur sich als fachlich kompetenter Arzt, sondern irgendwo auch so ein bisschen als Marke inszenieren muss, würde ich sagen, weil auch da die Patienten dran kleben bleiben und sich wiederfinden. Und ich würde trotz allem immer, ich sehe das bei ganz vielen jungen Kollegen auch, wie du das schon sagst, irgendwie Vorher-Nachher-Bilder, dieser ganze Feed ist damit vollgepflastert. Für mich ist es wichtig, dass mein Account einen Mehrwert bietet, was Aufklärung betrifft, weil das ist das, wofür ich das eigentlich mache. Natürlich bekomme ich darüber auch Patienten, aber mir ist es wichtig, dass wenn der Patient zu mir in die Sprechstunde kommt, ich einfach auch schon ein bisschen Arbeit abgenommen bekommen habe, dass der schon weiß, okay, das sind die häufigsten Probleme, die es bei diesen Operationen gibt. Wenn wir über eine Brustvergrößerung sprechen, dann gibt es das Portfolio und dann können die schon mal so ein bisschen überlegen, wo könnte ich mich da identifizieren und dann können wir darüber sprechen, ob das Sinn macht oder nicht. Und damit die schon ein bisschen eine Vorstellung haben, wie läuft so ein OP-Alltag ab, auf was muss man vorher, hinterher achten, wie kann ich mich optimal auf meine OP vorbereiten. Also für mich ist das eher ein Tool, mir meinen Arbeitsalltag zu erleichtern, weil meine Patienten schon besser informiert sind und ich auch viel seltener Fragen irgendwie nochmal nach einem Aufklärungsgespräch bekomme, weil die das einfach nochmal auf dem Kanal sich anschauen können. Das ist auch das, was ich vorhin mit YouTube Shorts meinte. Mein Wunsch ist eigentlich Aufklärung, also unsere Kernaufklärung dort für Patienten, die aber Bestandspatienten sind, quasi hinter einem Passwort zur Verfügung zu stellen. Und damit der Patient einen besser kennenlernt, sich besser auch mit einem identifizieren kann, da muss man immer überlegen, wie privat will man das halten, aber letztlich mir meinen Arbeitsalltag zu erleichtern.
Okay, Pirko, wie siehst du das? Die Chancen und die Verantwortung, die in den Social Media liegt?
Also, ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, Reichweite ist kein Qualitätsindikator. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich in der Gesellschaft ankommen muss, dass eine Medfluencerin mit 300.000 Followern halt nicht gleichbedeutend ist mit einer gewissen Qualität. Und je größer die Reichweite, gerade im medizinischen Bereich, desto mehr muss einfach meiner Meinung nach die Kommunikation transparent sein. Wir als Ärzte sind verpflichtet, unsere Quellen zu prüfen. Also das ist nicht alles, was wir lesen in sozialen Medien, ist halt eben auch so. Also da muss man halt auch schon doch noch mal den Fachjournal rauskramen und eine PubMed-Recherche betreiben, wenn man über Inhalte spricht. Und ich glaube, man muss auch eben klar trennen, was ist wirklich Evidenz, was ist eine persönliche Erfahrung und was ist Werbung. Ich für meinen Teil in der Praxis mache das genauso wie Maria. Ich nutze das für mich zur Patientenaufklärung, sodass die Patientinnen zu mir, die zu mir in die Praxis kommen, eben nicht sagen, ich hätte gern 950er Implantate, weil das mache ich halt nicht. Und ich glaube, für diesen Bereich ist es super, Social Media zu nutzen, weil es macht dich authentisch, es macht dich nahbar, eine Operation einzugehen. Ich operiere ja mehr, als dass ich minimalinvasive Behandlung mache, mache ich zwar auch, aber nicht vordergründig. Wer ist das überhaupt? Wer ist diese Person, die mich operiert? Also das ist schon für die Userin und für die User schön, auch den Arzt oder die Ärztin eben entsprechend kennenzulernen und auch zu wissen, was erwartet mich in dieser Praxis. Meine Patientinnen kommen nicht zu mir in die Praxis mit der Erwartungshaltung, dass ich den XXL-Brüste mache und einen riesen Po, weil das bin ich nicht, das mache ich nicht und das kommuniziere ich aber auch sehr klar. Und dann nimmt mir das natürlich ganz viel Arbeit ab. Ich habe eine Education-Plattform auf meiner Webseite, für die ich YouTube-Videos gemacht habe, die ich an die Patienten verschicke, musst du dich anmelden, kriegst du dann eine Bestätigung und dann kannst du auf dieser Webseite noch wirklich mehr Praxisinhalte konsumieren, sage ich jetzt mal. Und das hilft schon sehr bei der Aufklärung. Und weil natürlich im Aufklärungsgespräch mit dem Arzt oder der Ärztin bist du als Patientin natürlich auch manchmal aufgeregt und vergisst irgendwas und das ist eine große Lebensentscheidung. Und dann ist es schon schön, wenn man so einen Inhalt hat, den man einfach danach nochmal nutzen kann. Also ich glaube, definitiv werden wir Social Media nicht mehr wegdenken. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir als Ärztinnen und Ärzte uns unserer Verantwortung bewusst sind und eben das entsprechend leben. Aber Auch die Patientinnen oder die Userinnen und User müssen Verantwortung übernehmen und eben halt nicht sehen, oh, der hat jetzt 300.000 Follower, da muss es bestimmt gut sein, dass die eben auch anfangen, das zu differenzieren, dass das kein Qualitätsmerkmal ist.
Ja,
Okay,
und ganz
ja.
kurz, was ich dazu noch, also da bin ich ganz bei Pirko und man muss auch ganz ehrlich sagen, wer ein bisschen sich damit beschäftigt, weiß ja auch, dass die Followeranzahl und die Klickzahl nicht zwangsläufig
Ja.
real, auch da sind wir ja nicht real. Ja,
Ja,
und
leider.
dass das kein, wie du schon gesagt hast, Qualitätsmerkmal ist. Alex, weil du noch gefragt hast wegen jungen Kollegen, was mir tatsächlich in letzter Zeit auch vermehrt auffällt. Also auch Firmen und auch vor allem medizinische Firmen haben Social Media als Werbeplattform ja erkannt. Und natürlich arbeiten wir auch mit Firmen zusammen, weil wir auch Vorträge halten und so weiter. Aber was mir in letzter Zeit bei einschlägigen Firmen aufgefallen ist, dass Kollegen vollkommen unbedarft plötzlich Behandlungen anbieten, die teilweise noch nicht oder gerade erst zugelassen sind, wo es gar keine Datenlage zu gibt, die aber als das neue Nonplusultra beworben werden, nur weil Firmen ein sehr aggressives Marketing betreiben. Und ich
Ja, das
glaube,
hat auch wahrscheinlich pekuniäre Hintergründe. Die kriegen dann Rabatte oder irgendwas von der
natürlich.
Firma.
Und da muss man, also ich glaube nicht nur, dass die jungen Kollegen, sondern ich sehe, dass in allen Alterskategorien empfänglich für sind. Und also wenn man etwas über einen längeren Zeitraum angewendet hat und da auch entsprechende Erfahrungen zu hat, keine Frage, das machen wir auch, obwohl auch da der werbende Charakter nicht im Vordergrund stehen darf, sondern der aufklärende. Aber gerade wenn das Produkte oder Behandlungen sind, die noch jeglicher Datenlage entbehren, dann finde ich das ganz, ganz schwierig, wenn das aggressiv, insbesondere von ärztlichen Kollegen beworben wird.
Ja, okay, ich möchte noch jetzt mal kurz einwerfen. Das habe ich euch vorenthalten in den Zahlen 2026. So zeichnet sich das ab, ist die Beeinflussbarkeit der Patienten gesunken. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, weil es halt kontrovers diskutiert wird, dass halt auch das KI-Thema in die Medien gezogen wird. Letztendlich fallen, das fällt mir auf, auch durch meine Kinder und durch meine Patienten, fallen ältere Patienten eher auf KI-generierte Bilder rein als junge, weil wenn ich meinen Kindern KI-generierte Musik vorspiele, sagen, ist KI. Ne, die sehen das eher und schneller und sind da auch schon kritischer geworden. Wir haben das, was sollen wir jetzt festhalten? Also letztendlich der Konsens, der Faktencheck, woran kann man ein seriöses Konto erkennen? Das habt ihr gerade schon schön aufgezählt. Das sind die Facharztqualifikationen, auf die man achten sollte, ob das jetzt der Facharzt für ästhetisch-plastische Chirurgie ist oder jemand mit einer Zusatzbezeichnung ästhetische Operation. Man sollte auf die Qualifikation achten, der Patienten, die realistische Aussagen und keine großen Versprechen geben, die man einfach nicht halten kann, die medizinisch nicht durchführbar sind. Da sollte man darauf achten, keine Heilversprechen oder Ergebnisversprechen geben. Es müssen Risiken angesprochen werden, nicht nur meines Erachtens im Gespräch, auch in den Social Media Accounts, wie ihr das richtig macht, werden auch Risiken angesprochen. Vielleicht sollten die auch mehr gezeigt werden. Die Werbung müsste gekennzeichnet sein, auf jeden Fall. Auch wenn da mal was im Hintergrund steht und immer wieder das gleiche Material, Unterspritzmaterial oder das gleiche Gerät steht, ist das natürlich auch eine Art von Werbung, die so nicht anklagbar ist, aber trotzdem auffällig ist. Und man sollte schon jedem empfehlen, sich die Information von einer fachärztlichen Beratung zu holen. Ne? Man kann sich vorinformieren, man kann sich ein bisschen aufklären lassen, aber letztendlich soll man zu einem Arzt gehen, dem man dann vertraut, auf seine Qualifikation achten, um das zu machen. Ich möchte jetzt mal ganz gerne mit euch eine Schnellfragerunde machen. Und zwar fange ich mit dir an, Pirko. Wir sind
Oh.
aber noch nicht am Ende. Welcher Beauty-Trend in den letzten Jahren hast du als vollkommen überbewertet empfunden, der vielleicht auch wieder ein Strohfeuer war? Ein One-Hit-Wonder.
Oh, welcher Beauty-Trend? Ich glaube Russian Lips.
Russian Lips?
Ich glaube Russian
Sind die schon
Lips.
wieder out? Ich
Ja.
dachte, ja.
Ja, die
Okay.
sind out.
Okay.
Russian Lips sind aus.
Und du, Maria, was hast du für ein, auch Russian
Foxy
Lips?
Eyes.
Foxy
Oh,
Eyes?
Foxy
Ja.
Eyes, ja. Oh,
Ja, das ist mein absolutes
yes.
Hassobjekt.
Oh
Ja,
mein
ich
Gott,
auch, finde
ja.
ich auch, aber ich fand diese Cheek-Dimples ganz
Da,
fürchterlich. Wenn die gemacht wurden von
ja,
Kollegen, die sahen aus wie
stimmt.
ein Wangendurchschuss. Das sah nicht aus wie nette Lächelgrübchen. Das sah aus, als ob jemand mit einem Luftgewehr einmal durchs Gesicht
Ich
geschossen
finde, die
hat.
sahen alle aus wie Jigsaw.
Wie wer?
Jigsaw. Das ist so ein Horrorfilm. Und der hatte hier so Gnubbel. Also wenn die hier ganz viel Hyaluron und dann hier so
Okay.
ein Einschussloch, google
Okay,
mal
dann
Jigsaw, dann
vielleicht machen wir mal
weißt
einen Podcast
du
über
es.
gute Filme.
Ja.
So, nächster. Was meint ihr, welcher Trend wird denn bestehen bleiben von denen, die so losgetreten wurden durch Social Media?
Skin Quality.
Ja, total. Und ich glaube auch so dieses Zurückgehen zu Natürlichkeit und Hautqualität und eher kleinere Implantate, ich glaube, das wird bleiben.
Das ist ja im Zuge der Body Positivity, das ist ja eine gegenläufige Bewegung, die auch durch Social Media auch nicht losgetreten wurde, aber auch transportiert wird. Das nimmt natürlich auch der ProSieben auf, dass Menschen mit einer Vitiligo oder etwas korpulenter, mit Veränderungen, mit Segelohren auch bei Heidi Klum mal auftauchen, aber seltsamerweise gewinnen die nie. Trotzdem, Body Positivity trägt dazu bei, dass die Akzeptanz größer wird. Ich glaube auch, dass. Das ist meine persönliche Meinung, dass der demografische Wandel unserer Gesellschaft ein bisschen zu führt, dass eher auch ältere Menschen, grauhaarige Menschen, faltigere Menschen eher akzeptiert werden und das auch nicht mehr als so ganz schlimm, empfunden wird, wenn man nicht mehr so ganz jung aussieht. Manchmal, glaube ich,
Das
sehen
ist
die,
nur bei Männern so.
das ist nur weil, das stimmt nicht,
Ja.
das ist nicht wahr.
Und
Also wenn man sich
Body
Helen Mirren
Positivity ist
anguckt,
auch so ein zweischneidiges Schwert,
ja.
ne? Ich bin kein Fan. Also Body Positivity, ich habe mich damit sehr, 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 sehr viel beschäftigt, auch
Warum?
persönlich. Ja, weil es natürlich, guck mal, ich bin Mutter, ich habe eine Tochter, ich habe auch selber mal eine Operation machen lassen, habe ich sehr lange darüber nachgedacht, ob ich nicht einfach meinen Körper so akzeptieren kann, wie er ist. Und ich finde, Body Positivity ist sehr schön. Es ist voll, also das sollte natürlich der Fall sein, dass sich jeder und jede wohlfühlt in ihrem Körper. Nichtsdestotrotz habe ich doch trotzdem die Berechtigung, etwas an mir ändern zu lassen, wenn es mich denn stört. Und ich finde, Body Positivity hat auch so ein bisschen über die Stränge geschlagen und so. Ich wiege 120 Kilo, ich bin body positiv, ich liebe meinen Körper so, wie er
Ganz
ist.
dünnes
Okay,
Eis,
toll.
Pirko.
Aber es
Ganz
ist
dünnes
richtig,
Eis.
aber es ist ganz, ja, nein, es ist, aber es ist ganz schwierig für die Personen und vor allen Dingen Frauen, die dann eben das nicht so akzeptieren möchten, für die sich schlecht fühlen, dass sie was
Naja, das
machen
ist ja
dürfen.
das ist ein
Ich, es
gegenläufiges
ist
Bashing,
das.
das darf nicht sein. Also, ich gehe jetzt
Nein,
von
eben. Also,
Positivity nicht aus von
ich.
Menschen, die 70 Kilo verloren haben und dann ihre Schlabberarme haben und dann ihren Hautüberschuss haben. Oder wenn jemand tatsächlich etwas hat, was ihn stört, ist das vollkommen berechtigt, das zu beändern. Nur, man darf auf der anderen Seite Leute, die das nicht stört, nicht bashen und sagen, pass mal
Voll.
auf, du bist jetzt dick, du musst dich schlecht fühlen.
Nein, nein,
Aber
vollkommen
die sich
richtig.
schlecht fühlen,
Darum
die
geht es
dürfen auf
nicht.
jeden Fall das verändern
Da
lassen.
hast du
Dafür sind wir auch
vollkommen
da.
recht, aber ich weiß, was Pirko meint.
Ich
Weil
auch.
das Extrem gibt es dann an beiden Seiten. Der Grundgedanke, Body Positivity, toll. Ja, und ich finde, jeder darf so leben, wie er will. Und ich finde, man muss auch nicht irgendwie zu allem immer irgendwie eine Meinung haben.
Ja, okay.
Aber das Problem, und da sind wir wieder bei Social Media, ist, dass plötzlich dann auch Dinge, die wirklich gesundheitsgefährdend sind, als ganz toll dargestellt werden.
Ja.
Und ich
Ja,
möchte
und vor allen
niemanden zu
Dingen.
oder absprechen, der irgendwie massiv übergewichtig ist, ob er sich wohlfühlt oder nicht. Wenn er sich so wohlfühlt, okay. Aber ich finde das dann schwierig, wenn das so
Okay.
dargestellt wird, als wäre das eine super gesunde Lebensweise.
Ja.
Genauso in die andere Richtung.
Okay, also ihr seht, das Thema ist ausschweifend. Die Schnellfragerunde wurde zu einer Diskussionsrunde und wir sind ja nicht beim literarischen Quartett, deswegen wollen wir es mal ein bisschen schneller machen. Die nächste
Okay.
Frage: Welche Behandlung wird auf Social Media vollkommen falsch dargestellt? Kennt ihr irgendwas, wo ihr sagen würdet, das ist so nicht möglich, das wird an mich herangetragen, ist aber nicht möglich?
Also, ich würde jetzt, also man zwei Sachen. Erstens, Fadenliftings an der Nase. Finde ich, also, wow. Also, warum? Habe ich ganz viele Fragen. Also, das ist eine Sache.
Okay,
Und
Pirko, du?
Bruststraffung ohne OP, würde ich sagen.
Auch mit Fäden.
Ja.
Habe ich auch schon gesehen.
Okay,
Ja.
und welche?
Oder
Und
so mit PRP. Ja.
wo seht ihr, Pirko, du fängst an, wo seht ihr denn in der KI eine Chance? Bringt uns die KI was? Artificial
Ja, also
Intelligence?
ja schon. Ich glaube, dass man die KI nutzen kann. Ich nutze seit einem Jahr eine 3D-Simulations-App für Brustoperationen. Und ich glaube schon, dass es eine Chance ist, anhand des aktuellen Befundes ein Ergebnis, was machbar ist, zu simulieren. Ich glaube schon, ich glaube schon, dass uns da die KI auch auf jeden Fall helfen kann. Und außerdem KI kommt in allen jeglichen Bereichen und auch gerade zum Thema Recherche, welche Themen sind aktuell? Die Verantwortung liegt bei uns, aber ich nutze natürlich auch KI-Tools, um auch meinen Contentplan zu machen und Recherche im Thema Social Media. Also ich glaube, das ist nicht wegzudenken.
Auch
Ja.
Bilder, die du veröffentlichst?
Bilder? Nee.
Nee. So, eine ganz persönliche Frage. Bei eurem Social Media Content, den ihr habt, filtert ihr euch?
Nein. Nee.
Nein.
Nein,
Nein?
nicht mehr.
Nein. Nein,
Also
wunderbar. Nicht
ganz am
mehr?
Anfang habe ich das mal gemacht.
Echt?
Ja, siehst du schon mal,
Ganz am
Pico,
Anfang habe
das
ich
ist
das
eine
mal
ehrliche
gemacht.
Aussage, dass du das selber auch gemacht hast. Und glaub mir mal, keiner
Ja, da
schickt
habe
von
ich
sich
immer
einen
den
hässlichen. Ja.
Paris-Filter drauf gemacht.
Was ist
Dann
das
sah man
denn?
nicht so
Ja, das
müde
sieht das
aus.
so ein bisschen geblurrt aus, so
Dann
wie
ist
mein
das ein bisschen
Hintergrund.
geblurrt. Aber das macht die Qualität so schlecht, deswegen mache ich das nicht mehr.
Naja.
Ja,
Und du,
also
Maria?
niemand schickt ein schlechtes Bild, aber wenn das Bild schlecht ist, dann mache ich halt ein neues.
Ganz genau. Aber
Genau.
wir selber
Auch ein
empfinden das ja
Filter.
auch bei uns, ne? Wir sind keine jungen Menschen mehr, aber wir selber schicken nur Bilder, wo wir uns selber drauf schön empfinden. Und ich hoffe, wir können uns noch gut ein. So, ich möchte jetzt zum Abschluss
Ganz
kommen.
kurz, ich
Ja,
würde auch
bitte.
noch KI-Chancen. Also zum einen glaube ich, dass die Ära der Social Media, wie heißt das hier, Firmen, die geht zu Ende, weil ganz viele Menschen das einfach nur noch mit KI-Unterstützung machen, auch so Webseiten-Optimierung und sowas. Und ich finde, das ist im Arbeitsalltag. Ich bin eigentlich sehr kritisch mit KI, aber gerade was so Dokumentation betrifft, ich mache das gerne selber, aber ich kenne hier jemanden in diesem Haus, der seine KI zur Dokumentation nutzt und ich bin sehr froh darüber, weil dann gibt
Ja.
es eine Dokumentation.
Also
Ja, es ist super. Also das muss man ja auch sagen. Klar, genau.
ich glaube, perspektivisch ist das mittlerweile so, dass zum einen Social Media und auch die KI so ausgebreitet sein wird, dass es irgendwann mal eher zu kennzeichnen ist made by human oder human made wird ein Qualitätsmerkmal sein. Und von jetzt ab, und das ist da, was sehen wir in 5 oder 10 Jahren? Wie ist der Social Media Account? Also meine Meinung dazu ist, dass ich glaube, dass wenn ich sage, das ist made by human, das ist ohne KI entstellt, dass das viel wertvoller sein wird in 10 Jahren, weil der Markt, die Filmindustrie, die Musikindustrie, die Social Media Industrie ist sowas von überlaufen mit perfekten Bildern, dass die Patienten, nicht die Patienten, dass alle Menschen, so wie man jetzt wieder Vinyl auflegt, irgendwann darauf bestehen werden, sind das echte Bilder und dann wird das gekennzeichnet als nicht mit KI generiert und das wird wertvoll sein. Wie seht ihr das?
Ja, auf jeden Fall. Ja,
Ja, das kann ich auch
gebe ich dir recht,
unterschreiben.
glaube ich auch.
Ist ja jetzt schon so, dass wenn man sieht ja an vielen Feeds, wenn die wirklich komplett mit KI erstellt sind und die sehen halt alle gleich aus.
Gut. Wir kommen zum Abschluss von dem Podcast. Hat mir eine Riesenfreude gemacht, euch beide zu sehen. Ich hoffe, ich sehe euch in Natura demnächst mal wieder. Wenn unsere Hörer oder auch die Verfolger des Vodcasts, des Videopodcasts Botschaften haben oder Fragen zu dem Thema, können Sie die gerne auf unsere Seite stellen, der DGEPC. Wir arbeiten weiter an dem Thema, das wird sich weiterentwickeln. Maria, du bist noch weiterhin in der Taskforce Social Media, in dem Social Media Board neu firmiert. Pirko war drin. Und du wirst uns dann auf dem Laufenden halten und ich hoffe, dass wir darüber noch kommunizieren, besonders wenn es um Vorher-Nachher-Bilder geht, wo wir an einem Strang ziehen,
Auf
dass
jeden
das
Fall.
hoffentlich einen guten Ausgang nimmt, die Bestrebung danach. Okay? Ich bedanke mich bei euch. Hier noch einen schönen
Okay.
Urlaub. Ihr seid beide im Urlaub, ist das richtig?
Nein, ich bin jetzt wieder zurück. Ich bin wieder im Alltag.
Ich auch, wie man sieht. Das ist ja kein Hintergrund, den ich generierte, aber ich sitze in meinem Büro. Habe meine Schalke-Taste dabei.
Sehr
Alles ist
gut.
so. Dann wünsche ich dir noch im Kanal einen schönen Urlaub, Pirka, und vielen herzlichen Dank
Danke.
für die
Vielen
Teilnahme.
Dank für die
Danke euch auch.
Einladung.
Danke,
Alex, dass wir
Tschüss.
dabei sein durften. Hat super Spaß gemacht.
Ungeschminkt. Der Podcast für ästhetische Chirurgie der DGEPC.